Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Podcastfabrik. Wir sind dein Dienstleister für Branded Podcasts, Postproduktion und Soundbranding. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Podcastfabrik.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder und heute natürlich wieder mit einem Gast. Bei uns ist Mirella. Silke, der Kontakt kam über dich. Es geht heute um das Thema, das ja auch einige Frauen umtreibt, sich selber trennen. Ob jetzt die Entscheidung schon gefallen ist oder auch noch nicht. Es ist ein Thema, das mit ganz vielen Fragen einhergeht, mit emotionalen Fragen und auch mit so einem gewissen Grad an Verantwortungsbewusstsein gegenüber den eigenen Kindern. Also einige werden das Thema gut kennen oder alle werden es eigentlich nachempfinden können, egal wer sich wann wie getrennt haben sollte. Silke, erzähl doch vielleicht erstmal, wie der Kontakt zustande kam. Ihr sitzt da ja auch gerade beide zusammen bei dir im Wohnzimmer. Das heißt, ihr wohnt ja gar nicht so weit auseinander, ne?
Ganz genau, so ist es. Ja, ich sage ja immer, Zufall gibt es nicht. Durch Zufall ist mir eine Mami sozusagen aufgefallen oder wir sind plötzlich in Kontakt gekommen, was wir früher eigentlich nie waren, obwohl wir sogar gemeinsame Kinder im gleichen Kindergarten haben und der ist auch nicht weit weg. Haben uns irgendwie nie unterhalten und ja, dann irgendwie haben wir gemerkt, wir ticken doch in die gleiche Richtung, haben uns auf dem Spielplatz getroffen und das ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr her. Ja. Und seitdem sind wir eigentlich fast in sehr regelmäßigem Kontakt. Unsere Söhne sind auch sehr gut befreundet mittlerweile, gehen auch in die gleiche Klasse. Also ist alles mal wieder sehr, sehr lustig, wenn man denkt, unverhofft kommt oft oder na wie auch immer. Wie gesagt, man läuft sich tausendmal über den Weg und tausend und eine Nacht ist so schön. Na jedenfalls, ja, wir haben uns in letzter Zeit öfter unterhalten, hatten noch Zeit, uns zu unterhalten. Und da kommen wir doch auf den Trichter, dass ihr Sohn hat einen anderen Nachnamen als die anderen Söhne, also der Älteste. Und da habe ich dann natürlich aus bekannten Gründen dann doch mal nachgehakt und erfahren, dass Mirella tatsächlich, ihr wart vorher verheiratet, aber das kann sie gleich alles selber erzählen. Genau, dass sie im Prinzip selber den Sprung gewagt hat, mit einem Kind sich selbst zu trennen. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Mirella, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach vielleicht mit den Punkten, die du möchtest, kurz selber vor.
Ja, erstmal möchte ich mich bedanken. Schön, dass ich mit euch über mein Leben sprechen darf. Ja, ich bin Mirella, bin Heilpraktikerin, habe drei Kinder.
Verheiratet Mann.
Ich bin verheiratet mittlerweile mit meinem zweiten Ehemann. Wir haben zwei Söhne zusammen und einen Sohn habe ich aus erster Ehe, der ist jetzt mittlerweile 15. Ja, soll ich auch schon erzählen, wie ich mich getrennt habe direkt?
Gerne.
Es war so, dass ich ja relativ früh geheiratet habe, mit 18 schon. Naja gut, ich komme aus Rumänien, das ist bei uns normal, dass wir mit 18 schon heiraten. Und irgendwann, als ich so mitten im Studium war, habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt 23, wir sind schon ewig lang verheiratet, da wäre der nächste Schritt eigentlich dran. Naja gut, so haben wir uns dann fürs Kind entschieden und dann wurde ich auch schwanger relativ schnell. Aber die Ehe im Grunde genommen war schon von Anfang an nicht auf stabilen Pfeilern gebaut, sagen wir es mal so. Und als dann mein Sohn geboren wurde, beziehungsweise schon während der Schwangerschaft, habe ich mir eigentlich gedacht, was machst du jetzt? Ich weiß nicht, ob wir das zusammen hinkriegen, diese zusätzliche Belastung. Aber ich habe gedacht, okay, wir versuchen es einfach. Gebe ihm nochmal diese Chance. Als mein Sohn dann so um die 2 Jahre alt war, habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Ich musste zu viel Verantwortung übernehmen, also sowohl für mich, ich war mitten im Studium, als auch für meinen Sohn und habe mich dann wirklich dadurch zu durchgerungen und habe mich entschieden und gedacht, eigentlich bin ich mit meinem Sohn alleine besser dran als mit ihm. Ich hatte ihn einfach aufgehört zu vertrauen, wusste, ich kann mich nicht auf ihn verlassen. Und dann habe ich beschlossen, das kann so nicht weitergehen. Und ja, es ging ziemlich lange hin und her, weil er natürlich nicht die Trennung akzeptieren wollte. Wir sollten dran arbeiten. Aber die Dinge, die mir wichtig waren, konnte er halt oder wollte er nicht umsetzen.
Mhm. Darf ich fragen, was das so für Dinge waren, dass man das so ein bisschen nachempfinden kann?
Naja, es war eigentlich in meinen Augen total banal, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte beispielsweise einen Führerschein und musste im Grunde genommen zusätzlich zu meinem Studium und zum Haushalt alles machen. Und hatte ihn halt darum gebeten, mach du doch bitte auch deinen Führerschein. Der ist ja auch viel älter gewesen als ich und hätte schon längst einen Führerschein haben können. Aber aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht so ganz schlüssig waren, hat er das nicht gemacht, abgebrochen zwischendurch. Und für mir war das so ein wichtiger Punkt, weil ich gedacht habe, das Kind wird älter, er muss zum Sport gefahren werden, er muss vielleicht hier und da, muss eingekauft werden und so weiter. Da brauche ich auf jeden Fall Unterstützung und das ist mir wichtig, das solltest du machen. Das war so wirklich ein Punkt, das war etwas Greifbares. Das war ja nichts Utopisches mit räum die Spülmaschine aus oder keine Ahnung. Sondern wirklich mach einfach deinen Führerschein, damit du mich unterstützen kannst in Zukunft. Er sagte zu Beginn, nein, warum sollte ich? Es bringt mir ja nichts.
Alle gleich so, hä? Ich meine, er kommt selber nicht vom Fleck und auch, also das hat ja auch so ein bisschen mit Verantwortung zu tun, ne? Wenn mal was ist, lass mal was mit dir sein oder mit dem Baby sein, dass er in der Lage ist, euch ins Krankenhaus zu fahren oder nur sowas, ne? So, oder auch mal einfach einkaufen fahren kann alleine.
Ja, und witzigerweise ist genau das passiert, was du gerade geschildert hast. Das war nämlich das war die Nacht, die dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, so, jetzt musst du dich trennen. Unser Sohn ist krank geworden. Der hatte 3-4 Tage schon am Stück Fieber. Samstagnacht, schreiendes Kind, 40 Grad Fieber, geht nicht runter, trotz allem möglichen Mittelchen. Wir sollten in die Uniklinik fahren nach Frankfurt. Also hier bei uns auf dem Land, sage ich jetzt mal, gibt es keinen Kinderarzt im ärztlichen Bereitschaftsdienst. Wir müssen in die Uniklinik fahren, 40 Kilometer entfernt. Mitten in der Nacht schreiendes Kind, wer fährt? Ich natürlich. Mein Mann ist natürlich mitgekommen, aber das schreiende Kind hinten will zu mir auf den Arm und weint und Mama und ich will auf deinen Schoß und so weiter. Und ich muss mich zusammenreißen, mitten in der Nacht um 2 Uhr nachts da Auto zu fahren auf der Autobahn. Gott sei Dank war nichts Dramatisches, aber das war so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, dann schaffst du es auch alleine. Ja. Dann brauchst du eigentlich niemanden. Wenn du das jetzt hier so schaffst, das Kind zu betreuen, ich habe ja auch gearbeitet, ich habe studiert und alles. Und da habe ich gemerkt, das ist für mich eigentlich eine zusätzliche Belastung. Er war für mich in dem Moment eine Belastung. Er hat zwar gearbeitet und hat wirklich seinen Beitrag zwar geleistet irgendwo, aber ich finde, heutzutage ist es einfach nicht mehr genug.
Naja, er hat einen Beitrag geleistet, den jeder Single für sich selber leistet, ne?
Genau, richtig, ja.
Ja. Mhm. Ja.
Und das war für mich wirklich der Moment in dieser Nacht, wo ich gesagt habe, das reicht, das war's. Da sind noch 2-3 Sachen dann anschließend noch passiert, was jetzt noch mehr dazu geführt hat, dass ich noch weniger vertrauen konnte. Und dann habe ich ihm gesagt, du ziehst jetzt bitte aus, weil ich wirklich nicht mit einem kleinen Kind ausziehen wollte, ihn auch nicht aus der gewohnten Umgebung rausnehmen wollte. Und das ging ein paar Monate lang, haben wir im gleichen Haushalt gewohnt, weil er gehofft hatte, dass wir uns doch nochmal zusammenraufen. Es gab ja immer Höhen und Tiefen. Aber irgendwann, als er gemerkt hat, wie sehr ich mich distanziert habe und wir wirklich ganz klare Linien gefahren haben. Also ich habe ihm gesagt, von Montag bis Freitag kümmere ich mich um das Kind und von Samstag, Sonntag übernimmst du das Kind. Ich musste natürlich auch am Wochenende arbeiten. Mhm. Das ist es nicht so, dass ich dann irgendwie mit meinen Freunden Kaffee trinken gegangen bin oder so, sondern
wäre aber auch mal schön gewesen.
Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen, hast du recht. Aber so denkt man irgendwie nicht. Und ich glaube, bis heute ist es noch schwierig, da für sich etwas zu tun, ohne schlechtes Gewissen. Ja, und irgendwann, als er gemerkt hat, es funktioniert nicht und wir werden uns nicht mehr vertragen und es wird nicht mehr funktionieren, hat er sich dann entschieden, dann ist er zu seinen Eltern erstmal gezogen für eine Weile.
Du hast gesagt, er hat ja sich mehr schlecht als recht eingebracht. Wie war das denn in der Zeit, wo ihr zusammen wart mit der Kinderbetreuung? Also klar, wenn ein Kind klein ist, dann ist es natürlich viel bei Mama, aber du hast ja gesagt, du hast studiert und noch gearbeitet. Hat er denn da das Kind betreut oder hattest du andere Betreuungsmöglichkeiten? Weil du ja dann doch dir sicher warst im Moment der Trennung, ich schaffe das auch alleine, aber alleine geht ja nicht, weil du gehst ja studieren und du gehst arbeiten, da kannst du das Kind ja nicht mitnehmen. Also wie hattest du die Kinderbetreuung in der Ehe geregelt und wie hast du es dann gemacht, als ihr euch getrennt habt?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt zurückdenke, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Es war sehr schwierig. Als Studentin hatte ich kein Anrecht auf einen Kindergartenplatz, also einen U3-Platz. Da habe ich drum gekämpft, aber es hieß, da ich weder Sozialhilfeempfänger noch arbeitslos bin, steht mir kein Platz zu. Und das musste ich im Nachhinein, muss man drüber lachen, ja. Ja, und dann war das so eine wirklich ganz exotische Regelung. Also er war, im Grunde genommen war ich tagsüber bis 18 Uhr für meinen Sohn verantwortlich und war dann da. Und abends habe ich gearbeitet. Ich hatte mich zwei Semester beurlauben lassen zu Beginn. Das heißt, ich war im ersten Jahr mit meinem Sohn zu Hause und anschließend meine ich mich zu erinnern, dass ich irgendwie meine Seminare so verschoben habe, auf den Sommerferien beispielsweise, weil da mich meine Eltern unterstützen konnten. Die sind dann aus Rumänien immer für 3 Monate nach Deutschland gekommen und in der Zeit konnte ich dann auch meine Praktika machen, die dann eben 6 bis 8 Wochen gingen. Und dann war ich von morgens bis abends in der Uni während der Sommerferien sozusagen und habe dann abends noch gearbeitet am Wochenende. Und mein Mann war wirklich dann, das ist ja, ich weiß nicht, wie es den anderen Müttern geht, aber mein Mann kam dann nach Hause und der freute sich, der Kleine. Ach, Papa ist zu ihm hingerannt, hat ihn kurz umarmt und dann, das war's. Und dann hing er wieder an mir dran und ich musste mich dann ums Anziehen, Essen und alles Mögliche abends dann noch kümmern. Es ist natürlich irgendwo auch verständlich, wenn man irgendwie, glaube ich, 10, 12 Stunden im Job war und im Zug unterwegs ist nach Frankfurt und wieder zurück und so weiter. Das ist, glaube ich, auch alles. Da braucht man auch seine Auszeit. Aber im Sommer, wie ich schon sagte, habe ich mich sowieso schon um fast alles gekümmert. Insofern war es jetzt kein großer Schritt zu sagen, ich mache das in Zukunft ganz alleine.
Wie war denn da vom gesamten Umfeld dann so die Reaktion? Du hast ja jetzt eben schon gesagt, dass auch aus kulturellen Gründen ihr ja sehr früh geheiratet habt. Wie wurde denn da darauf reagiert? Ich meine, da wird wahrscheinlich eigentlich erwartet werden, wahrscheinlich, dass man immer zusammenbleibt, egal was ist, oder? War das schwierig, auch mit den Großeltern dann?
Ich muss sagen, meine Eltern haben mich ja verstanden. Die konnten ja die Situation besser beurteilen, weil sie ja auch 3 Monate im Jahr bei uns gewohnt haben und gesehen haben, wie wir zusammenleben letztendlich und dass es nicht so harmoniert. Mhm. Für meine Schwiegereltern war es zu dem Zeitpunkt wirklich schwierig nachzuvollziehen und ich muss immer wieder darüber lachen, wenn ich mich erinnere, was ihre Bemerkung war, als ich gesagt habe, wir trennen uns, weil wir uns nicht mehr verstehen, dann haben sie ganz unverständnisvoll geguckt und gesagt, aber wieso? Weder ist er Alkoholiker noch schlägt er dich, warum trennst du dich denn?
Ja, ist klar.
Also kultureller Hintergrund, ne? Und dann habe ich nur gesagt, okay, aber ich erwarte dann meine Ehe ein bisschen mehr als nur, dass er mich nicht schlägt und nicht Alkoholiker ist.
Ja, aber wo du sagst, kultureller Hintergrund, also ja, ihr habt noch eine Zeit zusammen gewohnt, hat eine Zeit gebraucht, bis er das dann wirklich verstanden hat, dass ihr nicht mehr, dass du das nicht mehr möchtest, dass du dich distanziert hast. Hat er da nicht hier und da vielleicht mal so eine Art Macho raushängen lassen oder gesagt, also hat er das einfach wirklich akzeptiert und dich dann auch in Ruhe gelassen? Weil das ist ja auch manchmal so eine Angst, die man hat, wenn man denkt, wir haben wirklich sehr, sehr viele Frauen, die in so einer Zwickmühle sind, ja, auch wenn die Männer nicht schlagen und nicht Alkoholiker sind, ja. Gerade dann, wenn sie, sage ich mal, jetzt nicht so einen triftigen Grund haben. Ich meine, aber wenn man halt im Herzen spürt, es ist nicht das, was man möchte und man möchte da raus, dann ist es definitiv was, worauf man hören sollte. Inwieweit du vielleicht auch eine Angst hattest, wie er reagieren könnte oder eine Angst hattest, dass er dir Steine in den Weg legen könnte oder hat er das auch getan? Also die Frage ist wirklich, manche haben wirklich mal Angst vor so einer Art Vergeltung, weiß ich mal, wenn sie so den ersten Schritt machen und rausgehen aus so einer Beziehung, dass es ihnen halt dann irgendwie hinterrücks irgendwie hart in den Rücken fällt. Wie war das denn bei euch?
Ja, zum einen muss ich sagen, war mein Mann, mein erster Ehemann, eher ein ruhiger Typ. Ich war eher die temperamentvolle, sagen wir es mal so. Aber du hast vollkommen recht, das kam dann, zu Beginn war das noch so, dass er auch gesagt hat, wenn du Hilfe benötigst, ich bin da, ich werde dich unterstützen. Das ewige Blabla, wahrscheinlich einfach nur zu zeigen, ja, ich bin für dich da, überlegst dir nochmal. Und als er gemerkt hat, dass ich letztendlich nicht zurückgehe den Weg, dann ging das richtig los. Dann war das Problem wirklich, als er ausgezogen ist und ich als Alleinerziehende stand mir im Grunde genommen das ganze Haus stand eigentlich zu. Wir hatten ja auch kaum irgendetwas Wertvolles, wo man sagen kann, jetzt muss er den Picasso mitnehmen oder sowas, sondern wir hatten ein Auto ganz normal und die Wohnungseinrichtung und dann ging es los. Ich möchte meinen Fernseher haben, ich möchte die Waschmaschine haben, ich möchte das Auto haben, obwohl er keinen Führerschein hat.
Moment mal. Ihm ist schon klar, wer die Waschmaschine und das Auto wohl eher braucht, oder?
Genau, und ich muss echt sagen, ich hatte dadurch, dass ich immer, ja, aufgrund unserer Beziehung zueinander immer Existenzängste hatte, habe ich immer, wenn ich gearbeitet habe, auch Geld zur Seite gelegt, was er vermutlich auch wusste. Und dann hat er gesagt, dann soll ich ihn das ausbezahlen.
Die Waschmaschine.
Genau. Oder das Auto in dem Fall.
Er wusste aber wahrscheinlich auch nicht, wie man die Waschmaschine bedient zu dem Zeitpunkt, oder?
Nein, aber er wohnte ja bei seiner Mutter insofern.
Ja, da braucht er die ja nicht.
Hattet ihr dir die Sachen denn gemeinsam angeschafft oder wie ist das gelaufen?
Genau, wir haben sie gemeinsam angeschafft, weil wir haben auch geheiratet. Er wohnte bei seinen Eltern vorher. Dann haben wir geheiratet und wir sind dann zusammengezogen und haben dann alles gemeinsam angeschafft letztendlich. Insofern, wenn überhaupt, hätte uns beiden das Gleiche zugestanden. Und ich muss sagen, ich bin dann sehr, sehr viel in Vorleistung gegangen. Also ich habe ihn tatsächlich dann auch die Hälfte des Autos bezahlt, sozusagen abgekauft. Und habe dann auch den Fernseher auf jeden Fall durfte er mitnehmen, seine Anlage. Der hat, das war so witzig, ich habe mich sehr drüber wirklich amüsiert im Nachhinein. Er hat seine Matratze mitgenommen vom Bett, weil er gesagt hat, warum? Es schläft doch sowieso keiner auf der anderen Seite. Also das war nochmal so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, der ist halt einfach verletzt, das ist nun mal so. Ja, und dann hatte ich eine Zeit lang wirklich ein Doppelbett mit einem Loch auf der anderen Seite. Weil er einfach die Matratze mitgenommen hat. Also und
hat er denn die Hälfte der Anlage und des Fernsehers auch an dich gezahlt?
Nein, das hat er nicht.
Das hätte ich ja dann mal schön abgezogen vom Auto. Und was ist mit Unterhalt? Hat er Unterhalt gezahlt?
Ja, das war auch nochmal so ein Gedanke. Mir hätte sowohl Ehegattenunterhalt oder
nachehelicher Unterhalt, ja.
Genau, das hätte mir zugestanden, auch als auch Kindesunterhalt. Und ich habe auf meinem Unterhalt verzichtet. Ich habe ihn aber als Auflage gegeben, dass er am Wochenende das Kind nehmen muss.
Also das heißt, du hast auf deinen Unterhalt verzichtet oder hast auch und das Kind, also für das Kind zahlt er aber, weil das steht ja dem Kind zu.
Genau, also für das Kind zahlt er und das war auch so eine Vereinbarung zu dem Zeitpunkt, wo wir noch zu Beginn waren der Trennung, da haben wir drüber gesprochen, über das Finanzielle und dann habe ich ihn gefragt, was wärst du denn bereit zu zahlen für dein Kind?
Und?
So, und da hat er gesagt, ich habe mir überlegt, ich würde so und so viel zahlen können, wollen, wie auch immer. Und diesen Betrag, als es dann anfing mit, ich will die Waschmaschine und ich will den Fernseher und so weiter, habe ich gesagt, gut, du kannst aber nichts mitnehmen, ohne dass wir vorher beim Notar waren. Ich lasse das alles notariell auflisten, was du mitgenommen hast und was wir aufgeteilt haben. Ich habe ihn auch zum Beispiel auch die Hälfte der Kaution für unsere Wohnung schon ausgezahlt, weil er gesagt hat, ja, wenn du ausziehst, bekommst du ja das Geld wieder. Ich hätte es jetzt aber lieber gleich. Und diese Dinge haben wir aufgeschrieben und notariell beglaubigen lassen, damit, weil ich die Sorge hatte, dass er später dann sagt, ich habe alles behalten oder ich weiß nicht, wusste nicht, was auf mich zukommt. Also und da hatte mich auf jeden Fall aber auch der Anwalt oder der Notar mich auch erstmal, bevor mein Mann zum Termin kam, guckte er mich auch entsetzt an und sagte, warum machen Sie das eigentlich? Sie wissen schon, dass Ihnen alles zusteht als Alleinerziehende. Und da habe ich gesagt, ich weiß es schon, aber ich möchte einfach nur ein Ende und ich möchte, dass wir auch irgendwie, dass es einfach zu Ende ist und dass ja auch irgendwie, wir werden ja unser Leben lang miteinander zu tun haben und es hat jetzt keinen Sinn, wenn wir uns jetzt hier bekriegen die ganze Zeit. Ich habe ihm dann auch zugestanden, dass er das Kind sehen kann, wann er möchte, in Absprache natürlich mit mir und es war auch bei uns eher der Gegenzug, wie manch andere das handhaben, er musste das Kind jedes Wochenende nehmen, Samstag und Sonntag. Mhm. Weil ich da arbeiten musste und letztendlich war es, glaube ich, für ihn die beste Entscheidung seines Lebens eigentlich, weil er dadurch so eine gute Beziehung zu seinem Sohn aufbauen konnte, weil er plötzlich für ihn verantwortlich war, 2 Tage die Woche und das hat ihn, glaube ich, und wie gesagt auch die Beziehung zueinander, das hat so enorm viel gebracht letztendlich.
Ja.
Wie alt war denn dein Sohn also über welchen Zeitraum reden wir? Wann hast du beschlossen, dich zu trennen? Wie lange hat sich das dann hingezogen, bis er tatsächlich ausgezogen ist? Und wie alt war dann dein Sohn, als er im Prinzip jetzt in diese Regelung gekommen ist, dass er jedes Wochenende dann zum Papa gegangen ist?
Ich habe mich beschlossen zu trennen, da war er 2 Jahre alt, glaube ich, genau. Das hat ungefähr maximal ein halbes Jahr gedauert. Dann muss er so um die 2,5 Jahre so, sagen wir, der war bestimmt so, ja doch, 2,5 war er, als das über die Bühne war sozusagen, wo er auch ausgezogen ist und so weiter, ja.
Wie war das denn emotional für dich? Weil, also was wir ja immer wieder erleben oder wir kriegen auch öfter mal E-Mails und ganz oft auch von Frauen, die überlegen, sich zu trennen, die den Schritt noch nicht gegangen sind, aber total unglücklich sind und halt überlegen zu gehen. Und dann taucht immer als allererstes auf, aber das kann ich doch nicht machen. Ich nehme ja den Kindern den Papa weg. Und ja, also die sich dann in dem Moment eher in dieser negativen, also für Jahre weiter überlegen, in so einer negativen Situation hängen zu bleiben, der Kinder wegen, was ja eigentlich genau das Gegenteil davon ist, was auch für die Kinder eigentlich gut ist. Und trotzdem sind es hauptsächlich bei einer Trennung ja immer die Frauen, die denken, was tue ich da mit den Kindern an? Wenn ein Vater geht, dann geht der. Das ist ja selten, dass die sich großartig überlegen, was das für die Kinder bedeutet. Zumindest ergibt sich dieses Bild aus dem, was wir so an Zuschriften kriegen und auch in Gesprächen hören. Wie ist das für dich gewesen? Also war das für dich ein Thema, wo du gedacht hast, boah, kann ich das jetzt irgendwie, da ändert sich ja auch was für das Kind. War das ein großes Thema für dich?
Also zum einen muss ich sagen, ich hatte in einem Bericht gelesen, man braucht 6 Anläufe, um sich zu trennen. Dass man 6-mal wirklich an den Punkt gelangt und sagt, ich trenne mich jetzt. Und das kostet anscheinend 6 Anläufe, sagen Psychologen. Mhm. Insofern, vielleicht brauchen die anderen Frauen einfach nochmal einen Anlauf, um wirklich diesen Weg dann auch zu gehen. Das war bei mir zumindest so. Ich habe ziemlich lange gebraucht. Aber letztendlich war es für mich die beste Entscheidung. Und auch für unseren Sohn war es die beste Entscheidung. Weil, wie gesagt, das Kind war ja immer präsent. Wenn er nach Hause gekommen ist, mein Mann, der war da, hat ihn gesehen und das war für ihn, der war immer präsent. Der hat es die Zeit letztendlich nicht zu schätzen gewusst, die er da hatte mit uns. Und erst durch die Trennung ist ihm bewusst geworden, dass die Zeit wertvoll ist und hat sich dann auch angefangen, wirklich aktiv auch mit ihm zu beschäftigen, dass er auch wirklich seine Zeit, wenn er wusste, er ist nur samstags und sonntags bei ihm, dann hat er auch angefangen, mit ihm Dinge zu unternehmen. Er war nicht nur so nebenbei etwas, was nebenbei gelaufen ist, sondern er hat sich wirklich viel, viel mehr um das Kind gekümmert. Und ich sehe das ja auch an den beiden, mein Sohn ist jetzt 15 und die haben eine sehr gute Beziehung zueinander.
Aber das wusstest du ja auch erst nachher. Das konntest du ja zu dem Zeitpunkt, wo du die Entscheidung getroffen hast, nicht wissen, wie sich das entwickelt. Es hätte ja auch passieren können, dass er sich dann komplett zurückzieht, eine neue Familie irgendwo anders gründet und es ist ihm plötzlich irgendwie noch egaler, als es in der Beziehung war. Das hätte ja genauso passieren können. Also bevor du wusstest, wie das Ganze ausgeht, waren das Gedanken, die du hattest?
Ehrlich gesagt, habe ich mir da nicht so Gedanken drüber gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin unglücklich. Das Kind bekommt es mit, dass ich unglücklich bin. Auch wenn man es überspielt und es schafft irgendwie, sich nicht anmerken zu lassen, diese Spannung ist im Haus und man merkt das einfach. Und die Kinder spüren das. Und da denke ich, habe ich vielleicht in dem Moment egoistisch gehandelt, aber ich habe für mich entschieden, so kann ich und möchte nicht leben. Und ich wusste, es ist für mein Kind auch nicht gut.
An der Stelle möchte ich kurz einhaken, weil du sagst gerade so schön, du hast egoistisch gehandelt und das ist genau das, was es ja nicht war. Du hast aus Selbstliebe gehandelt. Mhm. Also du hast dir zuliebe deinen Wert, du hast dir für dich ein anderes Leben gewünscht. Du hast gemerkt, du hast wirklich gefühlt, in dir gespürt, dass da was so nicht funktioniert. Du hast es ergründet, woran es liegen könnte und du hast tatsächlich die richtige Wahl getroffen, weil du nämlich danach gesagt hast, also das hört sich an, als hätte sich da ein Knoten gelöst und du hast eine Lösung gefunden. Und so wie du dann beschreibst, wie es weiterging, also dass es für dich positiv war, dass es für deinen Sohn positiv war, dass es auch für den Vater des Kindes positiv war, weil er dadurch eine Bindung aufbauen konnte, ist das natürlich nicht egoistisch. Du hast nicht es hat nicht dein Ego gesprochen, sondern es hat die Selbstliebe gesprochen. Das ist das, worauf ich doch mittlerweile sehr viel Wert lege, weil Egoismus ist so negativ behaftet. Und ein Egoismus ist auch was anderes. Also ein Egoismus ist eigentlich sich in den Vordergrund stellen, egal was es kostet und auf Kosten anderer. Und du hast hier nicht den Vorteil gegenüber anderen im Blick gehabt, sondern du hast einfach nur auf dich selbst gehört, auf dich selbst geschaut. Und das möchte ich auch wirklich Frauen oder generell Leuten, Menschen, Männern, was auch immer, Kindern nochmal an die Hand geben. Also Selbstliebe ist wirklich ein ganz großer Punkt, den unsere Gesellschaft gerne unter den Teppich kehrt und das immer so als kalten Egoismus hinstellt, was überhaupt nicht der Fall ist. Also wenn man wirklich, sag mal, wenn jeder sich um sich selbst gut kümmern würde, dann wäre für jeden gut gesorgt. Und das wollte ich jetzt nochmal kurz anmerken. Und Dann kam eine Zeit, wo du im Prinzip studiert hast, wo du gearbeitet hast. Kamen dann deine Eltern noch oder waren die dann überflüssig? Und ja, wie ist dein Leben dann so weitergegangen nach dieser Zeit?
Also ich muss sagen, es hat sich alles gut entwickelt letztendlich. Meine Eltern kamen dann auch weiterhin und haben mich weiter unterstützt. Und ich muss echt wirklich sagen, mir ist es auch wirklich gut gegangen. Mein Ex-Mann sagte eine Zeit lang, also vielleicht da waren wir schon ein halbes Jahr getrennt, da gab es immer noch Diskussionen über irgendwelche Kleinigkeiten. Und er sagte dann auch ganz bösartig, dir geht's eigentlich viel zu gut, dir müsste es viel schlechter gehen. Weil als Alleinerziehend mit Kind und so. Und ich habe natürlich viel gearbeitet dafür und viel getan und war diszipliniert und hatte auch irgendwie immer Unterstützung. Ich kann es gar nicht sagen, wie ich das geschafft habe, so im Nachhinein. Aber es ist für mich gut ausgegangen. Ich konnte mein Studium zu Ende machen und habe aber wirklich so viel Energie gehabt, dass ich wirklich wundere mich über mich selber heute, weil ich wirklich nach dem Studium, wo ich dann 8 Stunden an der Uni war, war ich dann noch abends bis 23 Uhr oder Mitternacht bei der Arbeit noch teilweise, wenn meine Eltern dann da waren, um auf unseren Sohn aufzupassen. Und jede freie Minute habe ich dann versucht, irgendwie noch irgendwelche Aktivitäten reinzupacken, um mit meinem Sohn eben auch Zeit zu verbringen.
Was hast du studiert und eigentlich?
Biologie. Es hat sich alles super entwickelt und mir ging es auch gut. Wir konnten auch in Urlaub fahren. Wir hatten das Auto. Also ich mal, wie gesagt, für Alleinerziehend mit Kind ging es wirklich uns wunderbar. Eigentlich kann ich mich wirklich nicht beschweren.
Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Punkt, den du jetzt ansprichst, weil das ist ja auch oft diese Angst, ne? Es geht einem nicht gut in der Beziehung, aber man hat Angst, es geht einem danach noch schlechter. Und deswegen zieht man das raus und dann schmeißt man alle möglichen Bedenken vielleicht noch rein, ne? Wie könnte es dann mit dem Verständnis und der Verbindung mit dem Ex-Partner dann weitergehen und malt sich da die schwärzesten Wolken aus und wie könnte dann das für die Verbindung mit dem Kind sein und schaffe ich das überhaupt alles? Ja, du hast ja wirklich ein Mega-Pensum, also wenn ich das so höre, Studium und Arbeiten und dann noch Aktivitäten mit dem Kind, das ist ja Wahnsinn. Aber es zeigt auch, dass diese Entscheidung dich aber auch beflügelt hat. Du hättest weniger Energie gehabt, wenn du ausgeharrt hättest, ja. Und dadurch, dass sich da ein Knoten gelöst hat, das war Selbstbestimmung. Und wenn man was aus Selbstbestimmung tut und das für sich selbst tut und das, wenn man weiß, dass es für einen selbst das Richtige ist, dann stellt das auch sehr, sehr viel Energie zur Verfügung. Und dann, ja, wie du gerade selber sagst, du hast dich selbst gewundert, wie gut das jetzt lief. Du hattest vorhin kurz das Rechtliche angekündigt. Also du warst bei einem Anwalt, nehme ich an. Ihr habt das notariell gemacht. Wo hast du dich da im Vorfeld informiert? Woher wusstest du, was die nächsten Schritte sind? Und hatte er auch einen Anwalt? Aber es hörte sich jetzt so an, als seid ihr da relativ schnell übereingekommen, wie da auch die Aufteilung zu sein hat und wie sich das so alles ja dann trennt voneinander.
Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, ich war zu Beginn, wo der erste Gedanke kam an Trennung, war ich, glaube ich, bei Pro Familia gewesen. Ich glaube, ja. Ich war zuerst bei Pro Familia, da war auch eine Anwältin, mit der habe ich zum ersten Mal dann drüber gesprochen. Und habe mich natürlich auch im Netz dann sehr viel informiert über alles mögliche, Kindesunterhalt, Düsseldorfer Tabelle und so weiter. Das sind ja so Begriffe, das sollten Alleinerziehende kennen. Als wir dann diese Aufteilung der Wohnung letztendlich gemacht, habe ich ja selber gesagt, okay, wir gehen zum Notar und lassen das einfach alles dokumentieren, was du mitnimmst und was ich dir gebe an Geld. Und durch dieses Dokument letztendlich konnten wir uns ganz leicht auch relativ schnell schneiden, was heißt schnell, also wir mussten nicht mehr sehr viel abklären, abgesehen von den diesen Rentenpunkte, genau, das hat im Grunde genommen hat unsere Scheidung dann noch 3 Jahre gedauert. Also ein Jahr mussten wir ja getrennt leben, bis wir erst die Scheidung einreichen durften. Und dann hat es, glaube ich, doch mal 3 Jahre gedauert, bis die Scheidung letztendlich durch war, weil wir einfach diese Rentenpunkte, bis das abgehakt war, das war für mich auch nicht ganz einfach mit meinem, dadurch, dass ich auch in Rumänien gelebt hatte, bis ich diese ganzen Unterlagen zur Verfügung stellen konnte. Und bis diese Rentenkonten geklärt waren, vorher findet eben keine Scheidung statt. Genau, und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich auch schon in der neuen Beziehung gewesen. Zum Zeitpunkt der Scheidung war ich sogar schwanger, im 4. Monat, glaube ich, oder im 6. Monat. Vor der Geburt, Gott sei Dank, aber mein Anwalt hatte mir noch mitgeteilt, es könnte sein, dass sie einen Vaterschaftstest fordern, weil alle Kinder, die
in der Ehe geboren werden.
Ja, wobei die Geburt war gar nicht in der Ehe, aber die Zeugung.
Ach so, die Zeugung, okay.
Und er sagt aber, wir warten einfach ab, vielleicht sieht man das nicht und vielleicht sagt der Richter auch nichts. Und ich hatte halt Glück, man konnte es mir noch nicht ansehen, so richtig, ich glaube, 5., 6. Monat war es vielleicht. Und ja, und aufgrund dessen konnten wir uns relativ unkompliziert scheiden lassen, weil wir einfach dieses Vordokument schon hatten durch die Aufteilung. Da war der Kindesumgang war geklärt. Aber es war bei uns auch nicht, dass wir drüber diskutiert haben. Also ich wollte ihn jetzt auch nicht, ich wusste, dass der Vater wichtig ist für meinen Sohn. Also die Vaterfigur ist wichtig, egal wie er ist, aber er muss da sein. Also das wollte ich ihn auch nicht irgendwie in seines Vaters berauben. Und deswegen war ich auch einverstanden, dass er ihn regelmäßig sieht.
Ich wollte noch gerne mal fragen, wie sieht dein Sohn die Situation heute? Jetzt hast du ja eine neue Partnerschaft und auch noch mal zwei weitere Kinder. Wie ist das für deinen älteren Sohn? Habt ihr da mal drüber gesprochen? Ist das für ihn okay? Oder ist das irgendwie für ihn auch was er verarbeiten muss, dass jetzt seine Geschwister in diesem richtigen Familienverband aufwachsen, zu dem er ja auch gehört, wo er ja auch mit aufwächst? Aber ich sag mal so, dass der Papa halt dann da ist und das halt bei euch vorher nicht geklappt hat. Also ist das irgendwie Thema?
Also ich muss dazu sagen, und ich kann es wirklich auch nur jedem empfehlen, wenn dieser Gedanke da ist, sich zu trennen, dann lieber früher sich zu trennen, wenn die Kinder noch relativ klein sind, als zu spät. Mhm. Weil mein Sohn war ja, wie gesagt, 2,5, vielleicht maximal 3 Jahre alt. Im Grunde genommen hat er nicht viel gemeinsames Familienleben mit mir und meinem Ex-Mann kennengelernt. Ja. Und dadurch fehlt ihm das auch nicht. Er wurde aber auch im neuen Familienverbund von Anfang an sehr gut aufgenommen. Also ich muss sagen, mein jetziger Mann, der war ziemlich lange Single nicht, aber war ziemlich lange alleine gelebt sozusagen. Und er hatte auch von Anfang an gesagt, ach, wenn du ein Kind hast, das reicht vollkommen. Wir brauchen gar kein weiteres. Und der hat ihn halt auch von Anfang an schon als quasi seinen Sohn angenommen und seine Eltern genauso. Das heißt, mein großer Sohn hat jetzt quasi 6 Großeltern, also seine, also von meinem Ex-Mann die Eltern, meine Eltern und die Eltern von meinem aktuellen Mann, also von seinem Stiefvater. Und wir haben auch von Anfang an, also vielmehr meine Schwiegereltern waren sehr, sehr schwierig. Wir haben aber gelernt, miteinander umzugehen und ich habe mich wirklich auch sehr viel bemüht, sodass die auch wirklich an Familienfesten dabei waren. Also ich habe sie auch an Ostern eingeladen, zu uns zu kommen, obwohl wir schon geschieden waren. Wenn mein Ex-Mann dann Freundinnen hatte, habe ich die mit eingeladen, wenn wir irgendwie Geburtstag gefeiert haben und so weiter. Weil ich wollte nicht, dass irgendwie böses Blut entsteht und dass es wirklich da irgendwie zu Zwietracht kommt zwischen uns. Mhm. Und mein Sohn ist wirklich in einem Familienverbund aufgewachsen. Er hat eigentlich eher davon profitiert, weil er hat ja jetzt, wie gesagt, jetzt 6 Großeltern. Er kriegt von allen Weihnacht- und Geburtstagsgeschenke und das war von Anfang an so. Und er sagt auch Oma und Opa zu den Eltern meines Mannes jetzt. Mhm. Also das war eine ganz große Akzeptanz.
Ich glaube, anders funktioniert es auch nicht, ne? Anders funktioniert es nicht. Ich meine, wenn man ein Kind hat oder man trifft auf einen neuen Mann und da gäbe es irgendwie diese Probleme, das wird ja gar nicht weitergehen großartig. Das wird ja gar nicht funktionieren, wenn diese Akzeptanz nicht da ist. Es sei denn natürlich, man sieht die neue Partnerschaft dann als Frau irgendwie als wichtiger an als das Wohlergehen des Kindes, was, glaube ich, eher die wenigsten tun. Also ich glaube, da liegt schon viel Augenmerk drauf, gerade bei uns Müttern, dass das dann auch klar geht, weil es ist ja toll, wenn es dann irgendwie ein bisschen kribbelt oder so, aber wenn das Kind da keine Rolle drin spielt, dann spielt ja der wesentliche oder ein großer Teil unseres Lebens, ja, das funktioniert ja nicht, wenn das außen vor bleibt, oder? Also ich meine, das war wahrscheinlich für dich auch ein Kriterium, oder? Dass diese Akzeptanz halt da ist.
Ja, richtig. Und ich bin ja auch ehrlich gesagt auch nicht in die nächste, obwohl wir uns ja relativ früh, ich glaube, da war mein Sohn bestimmt 3 Jahre oder so. Also ich muss sagen, meinen jetzigen Mann kenne ich auch schon seit über 21 Jahren oder 22 Jahren. Also während meiner Ehe schon, aber wir kannten uns nur vom Sehen her, haben ab und zu mal miteinander gesprochen, aber also wir kannten uns schon, aber ich bin nicht aus der Ehe gegangen und habe gedacht, jetzt suche ich mir den nächsten Partner oder dergleichen, sondern für mich stand in dem Moment mein Sohn an erster Stelle. Mhm. Wir haben uns lange Zeit einfach nur verabredet, während mein Sohn dann samstagabends bei seinem Vater war nur. Und es hat wirklich auch ein halbes Jahr gedauert, bis mein Mann selber gekommen ist und gesagt hat, ich möchte deinen Sohn mal kennenlernen. Und zu Beginn habe ich auch gesagt, naja, ich weiß nicht, warten wir es nochmal ab. Und dann waren, glaube ich, ein paar Monate verstrichen und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt kannst du ihn auch mal kennenlernen. Also da sind wir auch schon relativ, ich bin da vorsichtig rangegangen. weil dann doch mein Sohn schon an erster Stelle irgendwo stand. Und ich wusste ja auch nicht, vor allem, wie gesagt, bei mir aus unseren kulturellen Kreisen, wo ich herkomme, da ist es, da lässt sich keiner scheiden. Und wenn er noch mal heiratet, dann ist das Kind aus erster Ehe ein Dorn im Auge sozusagen, dem neuen Partner. Da herrschen ganz andere Mentalitäten irgendwie. Und das hatte ich noch so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist natürlich in Deutschland wahrscheinlich ganz anders. Also ich war da sehr vorsichtig und jetzt ist es, wie gesagt, das war von Anfang an, wir sind alle eigentlich eine Familie. Und meine Kinder, die aus jetziger Ehe, sagen auch zu den Großeltern von meinem Ex-Mann auch Oma und Opa, weil die halt sich auch bemüht haben. Also die haben auch gemerkt, es geht nicht anders. Und die irgendwann haben sie akzeptiert, dass wir uns getrennt haben und haben auch gemerkt, das ist mehr oder minder auch die einzige Familie, die sie haben. Sind dann auch immer an Ostern und an Weihnachten gekommen mit Geschenken und dann haben wir gesagt, okay, das ist Oma und Opa. Damit es halt einfach nicht heißt, das ist Oma und Opa von Jamie, also von meinem Älteren. Oder von wem das die Oma und Opa ist, sondern es ist halt einfach Oma und Opa.
Jetzt hast du ja gesagt, also ich möchte nochmal auf die neue Beziehung eingehen, wenn Trennungen stattfinden, wovor viele dann doch auch Angst haben. Also ob das dann wieder der gleiche Fehlschuss ist, ja, oder ob das überhaupt klappt. Du beschreibst das so wunderbar, es hat bei euch wirklich gut geklappt. Und ich kenne ja auch Mirellas Mann, selber schon persönlich kennengelernt. Und der ist wirklich die Ruhe in Person, muss ich sagen. dem würde ich auch nichts Böses unterstellen. Die Trennung war so mit 2,5, wo dein Sohn so 2,5 war, irgendwie über die Bühne. Deinen jetzigen Ehemann hast du dann irgendwie kennengelernt, wo er so um die 3 Jahre, das ist ja jetzt nicht viel Zeit, das ist ja jetzt ja nur ein halbes Jahr dazwischen. Du hast aber selber gesagt, dass es dir gut ging als Alleinerziehende, dass du da glücklich warst mit deiner Entscheidung. Hast du denn irgendwie, du hast auch gesagt, du hast jetzt nicht danach gesucht, das ist irgendwie so passiert, aber warst du denn schon wieder offen für eine neue Beziehung oder bist du da eher so reingestolpert?
Also ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt wollte ich gar keine Partnerschaft haben, sondern ich wollte nur eine Ablenkung haben, weil ich hatte, wie ich berichtet hatte, ich hatte das Studium, ich hatte die Arbeit, ich hatte meinen Sohn. Und dann habe ich gedacht, naja, du bist aber eigentlich ja auch noch jung mit meinem 27 oder wie alt ich da zu dem Zeitpunkt war. Und da habe ich gedacht, weißt du, eigentlich müsstest du dein Leben noch ein bisschen genießen und auch etwas für dich tun. Dann kam das, ich weiß gar nicht mehr, ob mein Mann mich gefragt hat oder ob ich ihn mal gefragt hatte, ob wir einfach mal was trinken gehen abends. Einfach nur zur Ablenkung, einfach damit ich nicht nur Haushalt, Kinder, Studium und eben nur so eine To-Do-Liste habe, sondern auch einfach auch etwas tue, was
auch ein Leben hast.
Genau, was mir auch Spaß macht und eine Ablenkung einfach ist. Und ich habe da nicht großartig darüber nachgedacht, ob wir, eigentlich war es die ersten Male, wo wir uns getroffen haben, war es ja ganz lustig, aber ich habe echt gedacht, mit dem Mann kannst du nicht zusammenbleiben. Das zeigt eigentlich auch wirklich zwar, der erste Eindruck zählt, aber man muss auch Leute doch noch ein bisschen mehr kennenlernen. Wie sie ticken so, weil es stimmte überhaupt nicht. Der ist das Erste, was ich, also im Groben schon, das passte ja, sonst hätte ich mich auch nicht mit ihm verabredet, aber letztendlich manche Sachen, die er gesagt hat und so, die ich so auf die Goldwaage gelegt habe, das hatte mit was ganz anderem zu tun, als ich vermuten konnte. Ich wollte keine Beziehung und ich wollte auch nicht jetzt eine neue Beziehung. Also ich glaube, das ist sowieso ganz schlecht, wenn man darauf aus ist und plant und sagt, ich muss jetzt einen Mann kennenlernen und der muss so und so sein. Sondern ich habe es auf mich zukommen lassen irgendwie und daraus hat sich das so dann entwickelt einfach.
Was jetzt vielleicht bei dir nicht ganz so zutrifft, ist aber eigentlich, wie man so eine Beziehung, ich meine, gut, ihr seid weiterhin verbunden, du und dein Ex-Mann. Du hast jetzt auch erzählt, dass da Freundinnen waren, die du auch mit eingeladen hast. Also das ist ja wirklich Chapeau, Hut ab. Allerdings muss man ja auch hier den Blickwinkel kurz ein bisschen ändern. Du hast dich ja getrennt, aber es wäre trotzdem nicht selbstverständlich gewesen, dass du da sowas machst. Aber es zeigt ja, dass tatsächlich dieses Türenöffnen ja wirklich dazu beigetragen hat, dass ihr da ein gutes Familienleben mit verschiedenen Ebenen irgendwie hinbekommen habt. Ein Punkt, den ich hier noch auf der Liste habe, ist ja so ein Thema wie Vergebung. Du hast dich ja aus speziellen Gründen getrennt von deinem Partner. Da ist es auch an der Tagesordnung, denke ich, um sowas wirklich abschließen zu können, in eine gewisse Vergebung zu gehen. Also sich zu sagen, er ist halt, wie er ist, ja, und ich lasse das los, um dann wirklich tatsächlich, ich habe das jetzt mal gelernt, es soll, ich fand das so spannend, ich hatte vorhin eine Sprachnachricht gehört und da ging es tatsächlich um das Thema Vergebung und da erklärte der das ganz genau so, weil viele ja auch an so einem Punkt sind und sagen, das kann ich dem nie verzeihen, ja, gerade wenn's härtere Sachen sind, gut bei, aber du hast ja auch Punkte gehabt, wo du sagst, der hat sich überhaupt nicht, also der hat ja gar nicht das, ne, der hat sich ja gar nicht so richtig eingebracht, und das zu vergeben. Vergebung ist ja tatsächlich so der letzte Schritt, um so eine Beziehung wirklich loszulassen, um Geschehenes wirklich loszulassen, den Fokus wieder auf sich selbst richten zu können und damit auch die energetische Verbindung zu kappen. Und das ist auch was, was ich in meiner ehemaligen Beziehung merke, da ist auch viel schiefgelaufen, was auch in den verschiedenen Podcasts ja immer mal so ein bisschen zur Sprache kam. Er hatte sich ja getrennt, da war meine Tochter gerade 14 Tage alt. Da wird jetzt vielleicht die ein oder andere sagen, oh mein Gott, das kann man doch nicht verzeihen. Ja, aber tatsächlich ist es so, wenn man in die Vergebung geht, dann ist es tatsächlich, okay, das ist jetzt, ich lasse das los. Diese energetische Verbindung ist jetzt gekappt und damit kommt man ja dann auch los davon, weil das Problem ist ja, wenn man dem anderen die Schuld gibt, dann ist er immer sozusagen, dann gibt man immer die Macht dafür ab und der andere hat dann halt die Schuld und damit komme ich aus dieser Verbindung nicht mehr raus, wenn ich die Schuld jemand anderem zuschiebe. Wie war das denn für dich? Du hast ja diese erste Ehe gehabt, du hast ja geheiratet, du hast ja bewusst geheiratet, ihr habt ein Kind bekommen, ihr habt geheiratet. Musstest du dir da irgendwie selbst oder deinem Ex vergeben?
Also das ist ein sehr guter Punkt, weil obwohl ich mich getrennt habe, musste ich ihm auch vergeben. Und das hat wirklich sehr lange gedauert. Ich glaube, das ist erst vor einem Jahr der Fall gewesen. Also es hat wirklich Jahre gedauert. Weil ich habe mich zwar getrennt, aber ich konnte ihm nicht vergeben, dass er in meinen Augen sich nicht bemüht hat um uns. Also ich hatte auch, wie gesagt, in meinen Augen hatte ich nur diese Vorstellung, du machst deinen Führerschein, du übernimmst für uns Verantwortung und man muss dazu sagen, mein Ex-Mann hat uns hoch verschuldet auch und der war auch in finanzieller Hinsicht nicht vertrauenswürdig. Und diese Dinge ihm dann zu verzeihen, das hat wirklich sehr, sehr lange Zeit gedauert. Und eigentlich hat mir mein aktueller Mann eigentlich geholfen, als wir darüber gesprochen haben, immer mal. Weil wir Frauen doch andere Perspektiven haben als Männer. Ich glaube, der Fehler war, ich habe immer während unserer Ehe immer gesagt, was er falsch macht und wie er es hätte richtig machen sollen. Aber ich glaube, irgendwann stumpft man einfach ab. Und ich glaube, der war einfach abgestumpft und er hat sich nur gedacht, er hat das erzählt sie so. Aber im Grunde genommen wird sie sich niemals trennen. Und das sind Sachen, das geht schon wieder vorbei. Das hat sich dann bei mir angestaut und irgendwann bin ich explodiert und wir haben uns getrennt. Und diese Sachen, die er eben nicht ändern wollte, die lasteten bei mir wirklich noch ziemlich lange, weil es kränkte mich ja auch irgendwo. Also er hatte nicht die Energie gehabt oder wir waren ihm nicht wertvoll genug, dass er für uns kämpft. Weil ich ihm ja gesagt hatte, du ziehst aus, dann machst du deinen Führerschein und dann sprechen wir nochmal drüber, ob wir noch eine Chance haben, ob wir nochmal zusammenkommen. Und er ist ausgezogen und für ihn war das abgehakt. Das waren zwei Monate, ich glaube noch nicht mal zwei Monate vergangen, da erzählte mir eine Freundin, ja, ich habe ihn mit einer anderen Frau gesehen in der Stadt, die sah auch so aus wie du. Und das hat mich unheimlich verletzt, weil ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, warum kämpft er nicht für uns? Warum tut er nichts dafür, dass wir zusammenbleiben können? Und das hat ewig gedauert. Also wie gesagt, das hat jetzt 10 oder 12 Jahre gedauert, bis ich ihm abschließen konnte und nicht verzeihen konnte, weil ich gemerkt habe, auch durch den Gespräch mit meinem Mann, Frauen denken halt anders. Für ihn war die aber abgeschlossen. Er ist ausgezogen und dachte, okay, es gibt eh keinen zurück. Das war's. Und wenn man ihn Jahrzehnte oder 5 Jahre lang am Stück erzählt, ich trenne mich, ich trenne mich, ich trenne mich, dann dachte er wahrscheinlich, okay, das war's. Der hat sich jetzt getrennt, jetzt ist es vorbei einfach. Und er sah keine Notwendigkeit mehr für uns zu kämpfen. Und das fand ich halt wirklich sehr, sehr schade.
Dass er da so okay mit ihm ist, hatte ich eben schon einmal gedacht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er dann vielleicht ein bisschen im Ego getroffen war, dass du dich getrennt hast, aber eigentlich hat man auch so durch das Erzählen so den Eindruck, dass es so schlimm für ihn auch nicht war und er vielleicht auch ganz froh war, dass er auch aus dieser sehr früh geschlossenen Ehe irgendwie raus konnte. Also da so ein bisschen schwang das ja auch mit, wo ich mich dann immer frage, ob das auch ein Stück weit dann dazu beiträgt, dass dann auch eine bessere Elternebene gefunden werden kann.
Ja, das ist vollkommen richtig. Es war auch für meinen Mann, ich war nicht die richtige Frau für ihn. Also er hat mir jetzt im Nachhinein, als ich dann aus der Distanz alles, unsere Beziehung nochmal reflektiert habe, war ich für ihn nicht die richtige Frau. Er hat mir wirklich auch teilweise leid getan, wie ich manchmal mit ihm umgegangen bin, weil ich einfach so wütend war wegen anderen Dingen, Der hatte sich manchmal tatsächlich auch bemüht. Der hatte mir beispielsweise, einmal hatte ich bei der Arbeit ihn angerufen und gesagt, kannst du mir bitte was zu essen bringen? Ich habe unheimlichen Hunger. Und er ist wirklich dann mit dem Fahrrad natürlich, weil er keinen Führerschein hatte, ist er losgefahren in die Stadt beim Chinesen, hat mir was gekauft, ist dann ins nächste Dorf gefahren, hat mir das gebracht und ich habe ihn angeschrien, weil es das falsche Essen war. Also so im Nachhinein habe ich gedacht, was warst du für, wie unmöglich hast du dich verhalten? Wie schlimm muss es für ihn gewesen sein? Also im Grunde genommen war ich für ihn die falsche Frau. War für ihn besser, dass wir uns getrennt haben. Und ich hoffe für ihn, dass er jetzt in seiner aktuellen Ehe glücklicher ist. Aber das nehme ich jetzt stark an. Also ich war für ihn definitiv nicht die richtige Frau. Und ich habe ihn schlecht behandelt. Und er hätte niemals den Mut gehabt zu sagen, wir trennen uns jetzt, weil ich bin bei dir nicht mehr glücklich. Ich habe ihm ja Vorwürfe gemacht für die Dinge, die er ihm nicht geleistet hat und das jeden Tag. Und das ist für jemanden, ist auch muss furchtbar sein eigentlich.
Also schön, dass du das jetzt noch so ansprichst, weil am Anfang dachte man tatsächlich, also es ist ja so, du hast jetzt vorhin viel von diesem Führerschein erzählt. Und das ist ja nur, sage ich mal, so ein Synonym, denke ich jetzt mal, der Führerschein für seine Unzulänglichkeiten im Prinzip, die du ihm jetzt da vorwirfst. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte, dass er mit dem Fahrrad das Essen gebracht hat. Also so dreht sich das Licht jetzt nochmal. Aber worauf ich jetzt nochmal ganz zum Ende nochmal eingehen möchte, weil ich finde, die Vergebung ist tatsächlich das Schlusspunkt. Ja. Und ich finde es auch wunderbar, dass du gesagt hast, dass du die falsche Frau für ihn warst und dass, ich meine, hättet ihr einander festgehalten, ja, bis dass der Tod euch scheidet, oh mein Gott, ja, stellt euch das vor, wie ihr da beide frustriert euch ankeift und immer nur dem anderen vorhaltet, der eine, also ich hab jetzt so von ihm den Eindruck, er hätte sich wie so eine Schildkröte immer tiefer den Kopf in den Panzer zurückgezogen und du hättest irgendwann mit den Stöcken auf ihm rumgetrommelt, ja, also. So ein Bild habe ich jetzt gerade, aber ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Ich kenne aber, wie gesagt, Mirellas aktuellen Mann. Und da würde mich jetzt noch einmal interessieren, weil du sagtest, dass er dir da geholfen hat, in die Vergebung zu gehen. Und du hast jetzt ja auch gesagt, du hast sehr lange gebraucht für diese Vergebung. Was hat denn jetzt endgültig diesen sage ich mal, energetischen Akt in dir ausgelöst? Oder was hat vielleicht von deinem jetzigen Mann dazu beigetragen, dass du tatsächlich das loslassen konntest? Also wirklich, dass du gemerkt hast, also ich finde, Vergebung ist manchmal auch so ein bisschen falsch belegt. Manche sagen, also ich finde, das ist auch falsch in unserer Gesellschaft definiert, weil manche denken mit dem Thema, ich verzeihe dir, hat man alles schön geredet, was der andere gemacht hat. Und darum geht es ja nicht, sondern man verzeiht ja eigentlich sich selbst, dass man diese Entscheidung getroffen hat und dass man aber auch dem anderen verzeiht, dass er genauso ist, wie er ist, also dass da gar nichts zu ändern ist. Und dass man eigentlich mit dieser Enttäuschung, dass der andere ja gar nicht so ist, wie man ihn sich jetzt gerne rumgebogen hätte, kommt bei dir so schön raus, dass du da gewisse Biegeversuche unternommen hast, dass man also wirklich durch diese Enttäuschung, das ist ja immer so, wir reden uns das schön und wenn dann vielleicht mal so ein Gedanke ist an so eine Trennung und dann macht der andere wieder was sehr, sehr liebevoll ist, dann redet man sich das wieder schön und befindet sich wieder auf dem Weg in die Täuschung, ohne wirklich erkennen zu wollen, wie der andere ist. Aber ich finde, bei der Vergebung geht es darum, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu erkennen, den anderen zu erkennen. Und genau dann, wenn man merkt, dass da keine Täuschung mehr vorherrscht, dass die Sache geklärt ist, dann kann man ja in die Vergebung gehen. Und das heißt ja tatsächlich, Vergebung ist ja, dass man das so beruhen lässt in einer gewissen Art und Weise, ohne Groll, weil man einfach erkannt hat, dass das einfach so ist und dass das völlig in Ordnung so ist und dass man das einfach loslassen kann. Wie bist du denn tatsächlich nach so langer Zeit, was hat diesen Schlussstein gesetzt?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt nicht den Schlussstein, sondern es war so ein Prozess, so ein jahrelanger Prozess, wo wir auch in der Kindererziehung gab es am Anfang ja immer noch auch Höhen und Tiefen, aber das war so ein Prozess, dass wir gemerkt haben, okay, wir verstehen, also wir können irgendwie als Eltern ja immer noch agieren miteinander und es ist jetzt keine Zwietracht mehr zwischen uns. Und ich glaube, ich kann es gar nicht sagen, aber ich habe sehr viel auch an mir selber ja auch gearbeitet in den letzten Jahren. Da so eine Liste mir gemacht mit den Menschen aus meinem Leben, wie haben sie mich beeinflusst, in welcher Richtung und so weiter. Und da hatte natürlich mein Ex-Mann einen ganz großen Part. Ich habe einfach nur drüber nachgedacht und bin einfach wirklich zu dieser Einsicht gekommen, dass er nicht anders hätte handeln können als so, dass ich meinen Beitrag dazu auch geleistet habe, weil ich wirklich in meiner jugendliche Naivität, sagen wir es jetzt mal so. Ich hatte so utopische Vorstellungen, wie er sein muss. Ja, ich glaube einfach die Zeit und das Alter und da einfach darüber nachdenken, das hat dann letztendlich irgendwie Und ich glaube, das war so letztes Jahr, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich abschließen. Ich glaube, das war auch der Moment, der war letztes Jahr, mein Ex-Mann war ja sehr krank gewesen, der war ja auch auf der Intensivstation letztes Jahr. Und da habe ich gemerkt, das tut mir leid und irgendwie, ich würde alles tun, damit es ihm halt auch besser geht, aber nicht, weil ich ihn irgendwie noch emotional liebe, so wie man einen Partner liebt, sondern einfach als Menschen und als der Vater von meinem Sohn halt einfach. Und das war so, glaube ich, so für mich der Moment, wo er es dann auch überstanden hat und wieder gesund geworden ist und so weiter. Wir haben ja in der Zwischenzeit, wo er krank war, immer mal telefoniert. Und ich habe gemerkt, so zwischen uns ist eigentlich jetzt so alles in Ordnung so. Und das war, glaube ich, so der Moment letztes Jahr.
Und das funktioniert auch mit der neuen Partnerin, also dass die da auch dann, sag mal, kein Problem damit hat, dass ihr in Kontakt seid und diese Dinge, das wird von der Seite auch komplett alles akzeptiert, ne?
Also tatsächlich sind neue Frauen nicht so einfach, aber wir arbeiten auch jetzt gerade da dran. Aber auch da denke ich mir, sie kommt auch aus Rumänien, ist um einiges jünger und kommt eben auch aus diesen kulturellen Kreisen. Und in Rumänien ist es nicht üblich, dass sich getrennte, geschiedene sich noch gut verstehen. Und ich glaube, das hat sie auch noch so im Hintergrund als Information. Und das dauert jetzt schon seit ein paar Jahren, weil es, glaube ich, auch schwierig ist zu...
Aber die haben keine Kinder zusammen.
Sie ist jetzt schwanger.
Ah ja, dann versteht sie es ja vielleicht bald.
Ja, das hoffe ich auch. Und wenn sie auch sieht, dass wir eigentlich keine Konkurrenz sind, sondern es eine Erweiterung eigentlich der Familie ist. Auch als ich erfahren habe, dass sie schwanger ist, habe ich mich eigentlich auch riesig gefreut, weil ich gedacht habe, so, ach, ein Mädchen wäre eigentlich schön, weil ich habe ja 3 Jungs und dachte ich, aber schade eigentlich, sie kann mich nicht so gut leiden. Naja, okay, das ändert sich ja vielleicht noch. Mal schauen. Also ja, es ist auch nur momentan schwierig, aber wie gesagt, wir arbeiten dran und ich hoffe mal, wenn sie sieht, dass ich nichts Böses im Schilde führe und so, dann funktioniert das vielleicht auch in Zukunft.
Ja, ja, schön. Ja, Mirella, vielen Dank, dass du da warst. Super spannend. Ich glaube, das hilft ganz vielen Frauen einfach auch weiter, diese Entscheidung zu treffen, zu sehen, dass es möglich ist und manchmal wirklich auch der bessere und richtige Schritt ist und dass das Leben nicht zu Ende ist und es da noch ganz viele Möglichkeiten einfach gibt, ne? Auch was eine neue Partnerschaft angeht und die Vorstellung, die man von Familie hat, dass es eben nicht unbedingt an den jetzigen Partner hängt, ne? Sondern auch so ein bisschen das ist, was man letztendlich draus macht. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, ich wollte auch nochmal abschließend vielen, vielen herzlichen Dank sagen, dass du das gemacht hast. Man sieht auch so schön, ich bin jetzt auch wirklich sehr froh, dass Mirella hier unsere Interviewpartnerin war, weil sie einfach schon aus dieser Emotion raus ist, dass sie nicht noch in diesem, wir hatten jetzt ja schon öfter auch Interviewpartnerinnen, die teilweise noch in Gerichtsverfahren stecken oder in Trennungsprozessen oder in noch nicht abgeschlossenen Prozessen stecken. Und ich finde das jetzt sehr schön, dass Mirella da im Prinzip auch mal so den Blick in die weitere Zukunft richten konnte und zeigen kann, wie sich das alles entwickelt hat und dass es halt nicht nur mal diese eine Familie gibt, sondern sie sagte es gerade auch so schön, es ist eine Erweiterung, es sind alles Erweiterungen, da kommt dann nochmal ein Baby und das ist dann halt irgendwie noch ein Halbgeschwisterchen oder noch nicht mal Stiefgeschwisterchen zu deinen beiden anderen Kindern. Und trotzdem wird das wahrscheinlich, wenn denn die Mutter das zulässt, liebevoll empfangen. Und also herzlichen Dank. Und war schön, dass du da warst.
Gerne, auch danke für die Einladung und ich hoffe, dass ich auch den anderen irgendwie weiterhelfen konnte. Und eine Sache möchte ich noch sagen, nachdem ich mich getrennt habe, ich glaube 1-2 Jahre später, habe ich immer noch Albträume gehabt, wo ich geträumt habe, dass wir noch zusammen sind und ich bin wirklich weinend aufgewacht. Also das, muss man wirklich nur mal drüber nachdenken, auch wenn man glaubt, jetzt in dem Moment ist es alles in Ordnung, es kann nur besser werden.
Ja, vielen Dank. Ja, wenn ihr Themen habt oder auch mal mit uns über eure Themen sprechen möchtet, könnt ihr uns schreiben auf Instagram oder Facebook unter AE-Team, das AE-Team. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an aeteampodcast@gmail.com. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Die Podcast-Empfehlung der Podcast-Fabrik? Ärztliche Kunstfehler. wenn die Medizin versagt.
Der Mediziner ist ja nicht per se mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, obwohl das manche von sich denken.
Ärzte machen Fehler und die können für Patienten tödlich sein.
Wir sind Tina Kirchner und Stefanie Josefs und beschäftigen uns mit ärztlichen Kunstfehlern, wenn die Medizin versagt.
Als Kind weiß ich das noch, dass ich halt manchmal dachte, wieso denn ich? Es gibt doch so viele Menschen auf dieser Welt.
Wir sprechen mit Ärzten, Patienten und Angehörigen.
Mit Risikoberatern, Anwälten und Psychologen.
Es wird spannend, informativ und immer sehr emotional. Denn hinter jedem Fall stehen menschliche Schicksale.
Wir freuen uns auf euch.
Und bleibt gesund.